Ja, wenn wir zurück bei der Frage nach der Motivation.
Ja, wir kennen sie nicht.
Ja.
Wir wissen das nicht. Nur eins kann ich, glaube ich, wirklich sagen, in Kenntnis dessen, was da auch drin steht in diesem Gutachten. Jemand, der ernsthaft da einen zählen lässt, um dann diese Zahl 575 rauszuhauen, immer mit dem Unterton. Und liebe Leute, selbst wenn wir rund um die Uhr tagen, ist das nicht zu schaffen. Die Verjährung kommt, so sicher wie das Amen in der Kirche. Das ist immer der Unterton. Das spricht der Sohn nicht aus. Aber ich weiß, bevor man diese Zahl sich aus dem Gutachten rauszählt oder zählen lässt, das tut man nicht ohne Interesse. Und dann merkt man das Interesse und ist verstimmt. Also seitdem heute hat jemand von den Nebenklägern gesagt: Ach, wissen Sie was, wir haben das schon so ein bisschen geahnt, dass es vielleicht kein Urteil gibt. Da haben wir uns trotzdem darauf eingelassen, weil der Weg der Erkenntnis war das Ziel. Aber jetzt sind Sie aufgetreten und haben den Weg abgebrochen. Sind wir mit Ihnen irgendwie gemeinsam gegangen und jetzt sind wir irgendwie da hoch auf dem Pass und dann sagen Sie: April, April, ich gehe jetzt mal hier in der Hütte übernachten und Sie müssen irgendwie selber gucken, wie Sie weiterkommen. Also wie so ein Ausstieg aus einem gemeinsamen Prozess. Und über die Motive will ich gar nicht groß rumspekulieren, aber dass das, was da mit dem Gutachten passiert, selektiv ist und dass man locker, das geht ja offensichtlich, dass selbst wenn man das Gutachten nicht einführt, könnte man jetzt mal 3 Tage die berühmte Verhandlung machen: Wir quitzen Herrn Professor Gerlach. Da würde jeder seine interessierten Fragen stellen, der eine mehr, dass er die Beschuldigten entlastet, der andere würde da draufhauen. Aber dann könnte Herr Gerlach mal selber reden, warum jetzt Herr Gerlach da 3.800 Seiten abliefert. Herr Plein zählt die noch zu ladenden Zeugen aus und dann wissen wir schon, das Gutachten kommt wahrscheinlich direkt mit den Akten dieses Prozesses ins Landesarchiv. Und keiner kriegt sie es irgendwie vorher zu lesen, weil es streng geheim ist. Und das kann irgendwie für Aufklärung nicht ganz richtig sein.
Da bin ich völlig bei dir. Wie gesagt, es ist halt immer die Frage, inwieweit ist denn überhaupt davon auszugehen, dass ein Prozess Aufklärung bringt? Also im Sinne von Aufklärung der Öffentlichkeit bringt und im Sinne von den Nebenklägern und vor allen Dingen den Hinterbliebenen Klarheit darüber bringt, warum ihre Kinder da gestorben sind. Ich halte den gesamten Weg für falsch, das so aufklären zu wollen. Also, wie gesagt, es kann ein Nebeneffekt sein und gehe da auch völlig mit dir d'accord zu sagen, wenn ich jemanden verurteilen will, muss ich erstmal aufklären, wie kam es überhaupt dazu? Ja, das schon, aber wie gesagt, der Fokus ist ein anderer. Und nach wie vor halte ich es für eine Verlegenheitslösung oder wie auch immer man das immer nennen möchte, zu sagen, das soll jetzt alles, was vorher die Politik, was die Öffentlichkeit, was der öffentliche Diskurs verabsäumt hat, soll jetzt die Justiz erledigen. So. Dass die sich den Schuh auch angezogen haben, ist noch eine ganz andere Frage. Wie gesagt, das finde ich sträflich, weil das hätten sie eigentlich nicht tun dürfen. Nicht, wenn sie ernsthaft dabei sind, weil dann müssen sie irgendwann sagen, da könnten irgendwann könnte das berechtigte Interesse an Aufklärung einfach ein Verfahrensfragen innerhalb eines Justizverfahrens, innerhalb eines Prozesses, insbesondere eines Strafprozesses, sozusagen dem Verfahren zum Opfer fallen. Ne? Weil man das eben so macht, weil das gängige Rechtspraxis ist und weil man womöglich auch als Gericht irgendwann überlegen muss, inwieweit ist denn ein Erkenntnisgewinn zu generieren und inwieweit rechtfertigt das die Kosten beispielsweise, die ja auch nicht ganz unerheblich sind, die mit diesem Verfahren zusammenhängen. Also früher oder später ist da eine Abwägung zu treffen, ob es noch in irgendeiner Form
Ja, zum
zielführend
Glück
ist.
nicht. Das finde ich ja eigentlich das Schöne an diesem Rechtsstaat. Wenn es denn sein muss, schraubt er auch die Kosten beieinander, um für 14.000 Euro am Tag ein Kongresszentrum anzulegen. Das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendeiner Herrn Plan auf die Schulter getippt hat oder Herrn Mühlhoff und gesagt: Hör mal, das wird aber teuer, jetzt machen wir zu hier. So, aber völlig richtig, der Prozess kann nicht eine politische Aufklärung lassen. Das ist verabsäumt worden, da haben wir drüber gesprochen, das ist vorbei. Und ja, ein bisschen geht es vielleicht auf den Zeiger, dass Herr Plein und heute auch Herr Mühlhoff sagt, alles Mögliche sei aufgeklärt. Nein, bestimmte Dinge, auch strafrechtlich relevante, finde ich eben, sind nicht aufgeklärt. Also wir wissen schlicht nicht, um nochmal auf diese Lautsprecher zu kommen, warum fordert jetzt einer der Leute, die da morgen mit geringer Schuld wahrscheinlich nach Hause werden und dann als unschuldig gelten, warum fordert der zweimal schriftlich Pläne einer Lautsprecheranlage, um den Leuten zu sagen, bitte bleiben Sie von der Treppe weg, drängeln Sie nicht weiter. So einfach ist das. Wenn die da gewesen wäre und einer nicht einen Blackout gehabt hätte, hätte der diese Durchsage gemacht. Und der eine oder andere wäre dieser blöden Durchsage gefolgt und dadurch wäre der Druck auf die Leute, die da ganz vorne standen, geringer gewesen.
Wir wissen es
das
nicht,
weiß aber jeder, der eine Veranstaltung macht, ob das jetzt Bundesliga ist oder ein Rolling Stones Konzert, wenn ich mit dem Publikum nicht mehr reden kann, fällt das Fußballspiel und das Konzert aus und die bauen erst gar nichts ein. Die gleichen Leute, die es aber bis 14 Tage vorher gefordert haben, ich kann doch nicht sagen, der Sachverhalt ist aufgeklärt, wenn ich nicht zu dieser Frage, warum wird das zweimal gefordert und ist die letzten 14 Tage nicht da, obwohl die gleichen Leute, die es gefordert haben, jetzt nochmal vom Veranstalter Lobherwendt ein Brandschutzkonzept geschickt kriegen, wo drin steht, notwendig ist eine Lautsprecheranlage. Diese ist an die Notstromversorgung angeschlossen. Dann stempeln die das ab, könnten uns erzählen, müssen sie aber nicht, haben wir es überhaupt gelesen oder wollten wir nur 60 Seiten, wo Brandschutzgutachten drüber steht? Und jetzt kommt der Clou. Jetzt nehmen die das Gelände ab und keiner guckt mal rechts und links, ob er irgendwo einen Lautsprecher von dieser Anlage sieht. Und es geht auch keiner hin und sagt, von wo wird die eigentlich besprochen? Können wir mal eine Testdurchsage machen? Und allein an diesem Ding, wo ich noch weiß, dass ich vor mehr als 8 Jahren mit irgendwelchen Produktmanagern bei Bosch geredet habe, um überhaupt mal zu verstehen, was ist denn eine ELA-Anlage? Das Besondere ist, deswegen gibt es sie auf jedem Bahnhof, sie muss so eine Zeitversetzung haben, weil sonst macht sie nur Echo, Echo, Echo und man hört überhaupt nichts. So, das ist schon eine echte DIN-Norm, das weiß jeder, das ist auch, wenn man das erste Mal macht und die haben halt nicht das erste Mal gemacht, weiß jeder und dieser spezifische Mensch hat es gefordert, obwohl es eine Teamentscheidung war. Er hat es im Brandschutzgutachten gelesen und hat einen Stempel auf das Brandschutzgutachten gemacht. Und keiner hat gefragt, können wir mal eine Testdurchsage machen. Und das muss ich doch aufklären, bevor ich sage, ja, ist alles prima aufgeklärt und wahrscheinlich die Leute, die mit dieser Lautsprecheranlage was gemacht haben, die haben das alle gut gemeint und deswegen reden wir jetzt alle von geringer Schuld. Da muss ich doch mehr darüber wissen, über das doofe Ding und seine Versenkung. Und das könnte ich mir ganz genauso bei Herrn Professor Gerlach, wie diese Zahl, wie viel Zeugen müssen wir noch hören, rausholen. Und dann hätte ich aber ein Arbeitsprogramm und müsste weitermachen, weil hierüber ist kein Zeuge gehört worden, keine Frage gestellt worden oder was auch immer. Kein Sachverständiger, der könnte ja auch sagen, was ist eigentlich eine ELA-Anlage oder so. Und da bin ich einfach zu nah an bestimmten Elementen, wo ich sage, hättet ihr mal, wärt ihr mal nicht umgefallen, hättet ihr mal nach einer Testdurchsage gefragt, dass ich überhaupt nicht davon reden kann, ich sage jetzt irgendwas splendid aufgeklärt worden. Das sind richtige, dicke Fakten, die der Gutachter sieht, bleiben in diesem Gutachten versenkt und irgendwelche anderen Dinge, Multikausalität, Versagen an dem Veranstaltungstag, zu viele Beteiligte werden rausgeholt und leider alles mit dem einen Ziel. Ich brauche für eine Einstellung zwei Dinge. Mangelndes öffentliches Interesse und geringe bis mittlere Schuld. Und für diese geringe bis mittlere Schuld ist Herrn Plein, das will ich jetzt mal noch nicht auf die Staatsanwaltschaft ausdehnen, das müsste ich noch mal genauer lesen, aber Herrn Plein ist keine Selektivität zu schade, was das Gutachten angeht. Er könnte so viele andere Dinge aus diesem Gutachten nehmen, wenn er die 3800 Seiten gelesen hat oder hat sie hat lesen lassen, dass ich denke, dieses Gutachten wäre für so viel mehr gut an Erkenntnis über echte Schuld und Unschuld, als es jetzt mal kurzerhand in diese Einstellungs-nur geringe Schuld abzubiegen.
Also ich finde das sehr schwer zu beurteilen. Ich bin keine Juristin, das ist das eine. Ich möchte ergänzen zu diesem Lautsprecher, zu dieser Lautsprecheranlage. Ja, bin ich bei dir. Wir wissen allerdings nicht, ob es was geholfen hätte. Das können wir nicht wissen, ob es was geholfen hätte. Es ist aber so, es gab sie nicht. Und es ist etwas, was offenbar als zwingend notwendig erachtet wird, um so eine Veranstaltung zu genehmigen eigentlich, weil im Zweifel eben zumindest die Menschen darüber erreicht werden können. Ob sie dem dann Folge leisten, was da erzählt wird, ist eine völlig andere Frage. Aber ja, da hast du recht, dem müsste man nachgehen, weil das genau eben auch die Kernfrage, eine der Kernfragen ist, was die Schuld eines dieser Angeklagten betrifft. Mindestens eines dieser Angeklagten betrifft. Was jetzt den selektiven Umgang des Herrn Plein mit dem Gutachten angeht, finde ich das schwierig zu beurteilen. Es ist natürlich auch durchaus möglich, und das würde ich ihm jetzt mal zugutehalten wollen oder dem Gericht zugutehalten wollen und auch der Staatsanwaltschaft zugutehalten wollen, dass sie Dinge anders gewichten, dass sie halt sagen, das ist ein Aspekt, das könnte man als Versäumnis bezeichnen, ist die Frage, generiert das eine mittelschwere oder schwere Schuld, beziehungsweise reicht das aus, um jemanden zu verurteilen? Oder wiegen nicht die anderen Dinge, die in dem Gutachten drinstehen, wie zum Beispiel, dass man eben entsprechenden Aufwand treiben müsste, um das wirklich ein vollumfängliches Bild zu bekommen, das für eine Verurteilung reichen würde, wiegen die nicht schwerer? Also ich würde es jetzt mal als Abwägungsprozess bezeichnen wollen, weil ich schon dem Gericht auch abnehme, dass die Motivation schon ist, wir wollen sozusagen allem gerecht werden. Wir wollen dem Verfahren und der Justiz gerecht werden. Wir wollen gleichzeitig diesem Aufklärungsgedanken gerecht werden. Und wir wollen eben auch, und das ist auch die Verpflichtung des Gerichts zum Teil, eben für die Angeklagten mitzudenken und sie eben auch mit im Fokus zu behalten. Ja, sie sind angeklagt, aber sie haben auch bestimmte Rechte und Berechtigungen. Und die Berechtigung ist eben auch, dass zu den entlastenden Fakten hingeguckt wird, was dann eben nochmal ein ganz anderer Wust ist. Und insofern ist es halt schwierig, aus meiner Position zu beurteilen, irgendwie, wie selektiv geht er denn damit um? Oder sehen wir vielleicht nur bestimmte Aspekte?
Also auf das Gutachten, sage ich mal, einfach bezieht er sich selektiv, und das hole ich wirklich aus diesen Zählen der Zahl. Diese Arbeit macht sich kein Mensch. Es sei denn, er hat auf einmal eine Fantasie, dass diese Zahl irgendeine Funktion haben könnte. Hätte der jetzt gesagt, hören Sie mal, ich habe tatsächlich jetzt die Zahl 575 ermittelt, deswegen treffen wir uns ab nächste Woche 5-mal in der Woche, und ich habe auch eine Nachtschicht noch eingelegt, damit wir dieses Pensum schaffen. Dann wäre das noch was anderes. Aber diese Zahl kommt ja auch jetzt nicht, weil diese Zahl hat ja auch der Gutachter ausschließlich aus Leuten geholt, die vorher in der Akte drin waren, mit der sich das Gericht vorbereitet hat. Der hat ja nicht die 575 neu erfunden, sondern der hat die aus den Ermittlungsakten rausgeschrieben. So, wenn jetzt der Vorsitzende auf einmal entdeckt, oh, ich habe da mal mit meinen Alpha-Zeugen und dann sie zum Teil 5 Tage hier vernehmen, das ist aber ein bisschen Luxus bei 575, die ich noch brauche, dann kann er das in 1000 andere Sachen umsetzen, die für ihn heißen, muss ich aus der Messe raus, muss ich in eine Stadthalle, die ich länger anmieten kann, muss ich in eine Turnhalle oder was auch immer, als jetzt hier. Das ist der selektive Teil. Der andere Teil, den er macht, ist meiner Meinung nach, sich nur Dinge herauszupicken, die seit diesem Rechtsgespräch, vorher habe ich immer gesagt, na, wart mal ab, der will gar nicht so direkt auf Einstellung. Doch, will er wohl. Und dazu hat er sich was einfallen lassen, das ist Pauschalisierung. Also so diese Idee, wir müssen uns nicht die unterschiedliche Rolle eines ehemaligen Stadtbaudezernenten, der Leiterin eines Bauamtes, dem Abteilungsleiter in der Entscheidung und den Teammitgliedern zuwenden. Ja, das finde ich auch. Möglicherweise haben die unterschiedliche Schuld. Da muss man die Frage benennen, findet man jetzt eher jemand, der die anderen nur beaufsichtigen sollte? Hat der mehr Schuld als die, die es real gemacht hat? Ist das eine ähnliche Schuld? So, hätte ich jetzt irgendwas gehört über so eine differenzierte Sicht auf einige Angeklagte und irgendwie einen Satz, also den finde ich jetzt, den können wir wirklich als unschuldig entlassen, den sprechen wir jetzt schon mal frei, weil der hat nun garantiert so wenig damit zu tun. Da könnte ich mitleben. Aber die Differenzierung, die nur heißt, ja, das war eine schwierige Planung, keiner hat es böse gemeint. Ja, aber alle saßen im Bauamt. Es war auch nicht die erste Veranstaltung, die sie genehmigten. Und sie hatten im Verlauf dieses Genehmigungsprozesses ihren Blick auf Dinge gerichtet, die geeignet waren, Gefahren zu verhindern. Und am Ende waren die Gefahren nicht abgewehrt. Und deswegen müsste ich viel genauer auf die einzelnen Personen gucken, als die Unterscheidung, die dann ja auch erst ganz zum Schluss vom Rechtsgespräch dem Herrn Vorsitzenden eingefallen ist, nämlich zu sagen, wir gucken mal, wer an dem Tag selber noch eine administrative Aufgabe hatte, der ist mehr schuld und muss eine Auflage bezahlen, wie wir heute, haben wir auch nicht gesagt, von der Staatsanwaltschaft gehört hatten. Hätten die drei, die jetzt noch nicht rausgehen, gegen eine Auflage von ca. 10.000 Euro, die sie gezahlt hätten, rausgehen können. Das ist ja jetzt nochmal wirklich der Aperçu. Das ist alles das, was sich die Damen und Herren Juristen von erstmal Gericht, dann heute aber auch Staatsanwaltschaft ausgedacht haben, das nicht zum Erfolg führt, aus Gründen, die wir ehrlich gesagt noch nicht so genau kennen. Nämlich drei der Angeklagten, die nur gegen 10.000 Euro Zahlungen an eine gemeinnützige Einrichtung rausgekommen wären, haben gesagt, machen wir nicht. Und deswegen wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass morgen Mittag 7 Leute mit jeweils 3 Rechtsanwälten rausmarschieren mit geringer Schuld und gegen 3 bis zur Verjährung oder bis wann auch immer weiterverhandelt wird. Und das ist eine willkürliche Trennung. Also bei dem gesamtkomplexen Geschehen ist jetzt zu sagen, machen wir jetzt gegen 3 weiter, weil die 10.000 Euro nicht bezahlen wollten, sonst wären die auch weg. Das ist irgendwie, ich finde, das hat irgendwie mit Recht und Rechtsstaat, also es ist ein bisschen was von, die wollten in den Kuhhandel nicht einwilligen. Alle anderen fanden das schon ganz gut, ja.